Deswegen ist sozusagen das Thema Stressreduktion, runterregulieren, so wichtig, um überhaupt den Schlaf dann auch zu finden. Neben der körperlichen hormonellen Ebene, die auch noch läuft. Ne? Aber das ist natürlich, also überhaupt Schlafstörungen sind sehr häufig auch bei depressiven Episoden oder auch bei Angsterkrankungen zu finden. Das sind häufig, ist meistens noch so eine Begleiterscheinung.
Die meisten Frauen wissen nicht, dass ihre plötzliche Angst vorm nächtlichen Autofahren oder schlaflose Nächte einfach mit ihren Hormonen zu tun haben können. Meine heutige Gästin ist Psychotherapeutin und mit diesem Wissen selbst erst mitten in den eigenen Wechseljahren in Berührung gekommen, obwohl sie beruflich seit Jahren Frauen begleitet. Sie verrät dir heute, wie du erkennst, ob hinter deiner Stimmung und deinen Themen vielleicht einfach deine Wechseljahre stecken können und mit welcher simplen Übung du dein Energiekonto wieder auffüllst. Herzlich willkommen zu Hallo Wechseljahre, deinem Podcast für eine kraftvolle und ausgeglichene zweite Lebenshälfte. Ich bin Barbara Birke, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin, und ich unterstütze Frauen dabei, die Wechseljahre als Chance zu nutzen und die Weichen für mehr Gesundheit, Kraft, Energie und Lebensqualität in ihrer zweiten Lebenshälfte zu stellen. Kurz Werbung. Die heutige Episode wird auch von Everydays unterstützt. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich im Alltag nur wenige Supplements wirklich regelmäßig verwende und empfehle. Aber ein paar davon sind eben ganz wichtige Grundlagen, zum Beispiel SMAP, meine Aminosäurebasis zur Unterstützung von Muskelgesundheit und Regeneration. Und das sind wirklich Aminosäurenpresslinge, die ich sehr liebe, die ich auch auf Reisen immer dabei habe und die ich super gern empfehle. Das zweite Supplement von Everydays, was ich super gern benutze, ist das Digest, also Verdauungsenzyme, um deine Verdauung zu unterstützen, wenn sie im Stress ist. Auch das ist super gut. Auch andere Produkte sind sehr gut, aber da arbeite ich gern individuell mit dir zusammen, um das Richtige für dich auszuwählen. Falls du deine Routine momentan ohnehin auffüllen möchtest oder einfach die Produkte mal ausprobieren möchtest, ist jetzt ein super Zeitpunkt. Beim Everydays Summer Sale bekommst du bis zu 50% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und mit meinem Code YOUROPTIMUM sparst du zusätzlich obendrauf. Also Code YOUROPTIMUM. Link findest du wie immer in den Shownotes oder unter dem Video. Aber warte nicht so lange, der Summer Sale läuft bis zum 9. August. Danke Everydays. Link findest du den in den Shownotes und Code ist YOUROPTIMUM. Das war Werbung. Werbung. Die heutige Episode wird von Livadur unterstützt. Livadur ist ein Supplement, das Kreatin, Magnesium und Vitamin D3 kombiniert. Drei Nährstoffe, die gerade für uns Frauen in und nach den Wechseljahren absolut zentral sind. Muskelerhalt, Knochengesundheit, Energie, aber auch geistige Klarheit. Alles in einem Produkt, einfach in Wasser auflösen und fertig. Was mich an dem Produkt überzeugt, das Kreatin ist ein Markenrohstoff aus Deutschland. Das ist mir wichtig, Produkt ist praktisch, insofern meine Empfehlung hat es. Den Link zu Livadur findest du in den Shownotes und Code ist wie immer YOUROPTIMUM. Das war Werbung. In der heutigen Folge spreche ich mit Sandra. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin, hat ihre eigene Praxis in Hamburg und arbeitet fokussiert mit Frauen in der Lebensmitte. Mit My Menno Mind hat sie ein eigenes Programm rund um Psyche und Wechseljahre aufgebaut. Wir sprechen darüber, wie Östrogen und Progesteron direkt auf Serotonin und Dopamin wirken und damit deine Stimmung mitsteuern. Du erfährst, woran du eine hormonelle bedingte Verstimmung erkennen kannst und warum gerade Perfektionismus und das Nein-Sagen in dieser Lebensphase so ein großes Thema sind und wie eine einfache Übung dir zeigt, wo deine Energie gerade so hinfließt. Also, los geht's! Sandra, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Du bist Psychologin und Psychotherapeutin und arbeitest fokussiert mit Frauen in den Wechseljahren. Super wichtig und sehr spannend. Deshalb danke, dass du da bist. Aber bevor wir loslegen, stell dich lieber noch mal selber vor, bitte.
Ja, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir hier diesen Podcast heute machen zu dürfen und meine Mission auch ein bisschen in die Welt zu tragen. Wie du schon sagst, ich bin ja Psychologin und Psychotherapeutin. Das heißt, ich habe nach dem Psychologiestudium noch eine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht und habe die Approbation, darf das als Heilbehandlung durchführen, habe hier eine Praxis in Hamburg und habe über all die Jahre eigentlich ganz häufig Frauen so in der Lebensmitte behandelt und habe dann irgendwann auch so ein Muster gesehen, dass sie irgendwie so die ähnlichen Themen mitbrachten. Und als ich dann selber auch in dieser Lebensphase war, es mich auch mehr oder weniger heiß, eiskalt erwischt. Und so schlug mein Herz dann irgendwann dafür. Ich bin auf die Suche gegangen, weil ich mir viele Dinge einfach nicht erklären konnte. Das passte nicht so richtig in das, ja, in diese Schemata, die ich gelernt habe, über zum Beispiel auch Depressionen, wie die entstehen, wie die aufrechterhalten werden. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht und bin dann irgendwann über die Wechseljahre gestolpert und war sehr erschrocken, dass ich zum Beispiel den Begriff Perimenopause noch nie gehört hatte und habe mich dann nochmal zur Wechseljahrberaterin ausbilden lassen, und so dass ich jetzt schwerpunktmäßig mit Frauen in der Lebensmitte arbeite. Genau. Das so bin ich dazu gekommen.
Ja, das ist super. Danke, danke, dass du das so erzählt hast, die Geschichte auch, wie du da hingekommen bist. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und ich meine, in meiner Arbeit begegnet mir das ja auch andauernd, dass Frauen eben da einen großen Struggle haben. Ja. Kannst du uns erklären, wie die Hormone die Psyche beeinflussen, wie das zusammenhängt, zumindest so ungefähr?
Ja, genau. Also das ist natürlich super komplex. Aber naja, so als Grundidee muss man sich einfach vorstellen, dass ja die Psyche ja nicht nur einfach dadurch, oder dass nicht nur psychische Beschwerden dadurch entstehen, dass wir irgendwie was ganz Schlimmes erlebt haben oder dass wir irgendwie zu schwach sind oder so, sondern unser Kopf, unsere Biologie, all das spielt eine Rolle. Und gerade die Hormone, das weiß man, also so richtig öffentlich ist das ja erst seit ein paar Jahren, dass man weiß, dass sozusagen Östrogen und Progesteron einen riesigen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen. Dass die modulieren quasi unsere Stimmung. Östrogen hat einen Einfluss auf Serotonin, was wiederum ja auch mit Depressionen in Verbindung gebracht wird, aber auch mit Dopamin, was so für unsere Motivation wichtig ist. Progesteron wiederum hat einen Einfluss darauf, dass wir uns runterregulieren können, dass wir beruhigter sind, auch auf dem Schlaf eine gute Wirkung hat. Und so greift das alles ineinander. Das ist eigentlich wie so ein Riesenorchester. Und wenn wir quasi manche Instrumente gar nicht betrachten, dann verstehen wir nicht, was eigentlich passiert oder warum Frauen in der Lebensmitte vielleicht häufiger an Ängsten oder auch an depressiven Episoden leiden. Oder Schlafstörungen auch, ja.
Also, und dann ist wahrscheinlich das Stressthema noch ein Riesending auch, ne, was mit rein, ja, dass man das nicht mehr so gut verkraften kann einfach.
Genau, der Stress. Und Stress muss man sich ja auch immer vorstellen, dass es auch so zwei Ebenen hat. Ne? Einmal die körperliche, wo wir diese Stressachse haben, die ja offensichtlich auch durch das veränderte Zusammenspiel der Hormone empfindlicher reagiert. Das ist so die eine Komponente beim Thema Stress. Und dann natürlich aber auch das, was wir sozusagen noch on top haben. Also wie das Leben gerade ist in der Lebensmitte. Und ich glaube, da können die meisten, die das heute hören oder zusehen, nur mit dem Kopf nicken. Es ist unheimlich viel los. Also ich nutze immer gerne dieses Bild von so einer Straße, auf der wir das ganze Leben unterwegs sind. Und es gibt halt immer so Situationen im Leben, die nennen wir Schwellensituationen. Das ist immer dann, wenn sich etwas verändert im Leben, wenn wir das erste Mal vielleicht in die Kita gehen, in die Schule kommen, eine Partnerschaft haben, den ersten Job und so weiter. Solche Dinge sind immer Schwellen, so wie die Wechseljahre auch eine Schwelle sind. Und wenn wir sozusagen so in diesem schnellen Tempo, in dem wir da unterwegs sind in den Wechseljahren, dann rumpeln wir da ordentlich rüber. Und dann nehmen wir quasi auch so ein bisschen Schaden. Es wird alles schwieriger, es geht uns vielleicht nicht so gut. Und dann kommen noch so die Themen von außen dazu. Also es ist schon eine Phase, wo wir oft merken, so wie es bisher lief, so wie ich es bisher gemacht habe, funktioniert es nicht mehr so gut. Ne?
Ja, ja. Was sind typische psychische Symptome, würdest du sagen? Also natürlich ist das super individuell, das ist mir klar, dass man das schlecht verallgemeinern kann, aber gibt es so ein paar Dinge, die du sehr häufig siehst an psychischen Symptomen, die Frauen in der Perimenopause, Menopause erleben?
Also wenn wir jetzt mal von den ganz klassischen psychischen Beschwerden, die auch in der Verhaltenstherapie behandelt werden, sprechen, dann sind es natürlich so, ist es der ganze Bereich der Stimmung, die gedrückte Stimmung bis hin zu depressiver Episode, aber auch eine erhöhte Ängstlichkeit, ne, oder auch so eine Neigung zu vielleicht eher mal eine Panikattacke zu entwickeln, auch in Situationen, die man vielleicht sonst immer schon mal erlebt hat. Also ich habe das selber letztes Jahr erlebt, da war ich in New York in einem Hochhaus, wir waren auf so einer Aussichtsplattform und ich habe so richtig gemerkt, wie so ein körperlicher Wusch einmal so bei mir durchging und ich mich auch erstmal so runterregulieren musste. Ne?
Ja.
Das ist natürlich, und Angst hat ja auch immer eine körperliche Reaktion, die da kommt und das spürt man auch viel stärker. Also es ist natürlich dieses ganze Angstthema, Depression, Stimmung, Energie ist natürlich auch ein Thema. Dann kommt wieder der Schlaf, die Schlafstörung. Das ist dann ja auch wie so ein Teufelskreis. Wenn ich schlecht geschlafen habe, geht es mir nächsten Tag auch nicht so gut. Dann habe ich weniger Energie. Dann denke ich auch wieder schlechter darüber, wie ich das überhaupt schaffen soll. Macht mir mehr Sorgen. Und so ist es wie so eine Spirale, die immer weiter nach unten geht. Ne?
Absolut, ja. Genau, das sehe ich auch total häufig. Ich höre auch ganz oft von meinen Klientinnen, das, was du gerade gesagt hast, dass man einfach, dass man so ein bisschen ängstlicher ist oder sich auf einmal nicht mehr traut, so in der Nacht Auto zu fahren oder so Sachen sind so, ne, so typische Sachen, wo die Frauen sagen, auf einmal mag ich das nicht mehr, auf einmal habe ich da Angst, auf einmal bin ich da unsicher. Das ist total verbreitet, da hast du absolut. Was würdest du sagen, also das ist natürlich auch wieder eine schwierige Frage, ich weiß, das ist alles total individuell, aber wie erkennt man, ob es jetzt nur in Anführungsstrichen Wechseljahrbeschwerden sind oder ob jetzt eine echte Depression vorliegt? Also natürlich ist es auch eine echte depressive Verstimmung, aber du weißt, was ich meine, also dieser Übergang zwischen was ist hormonell, wo brauche ich Antidepressiva und so weiter. Das ist wahrscheinlich einfach sehr eine Stufe, oder? Würdest du sagen, man probiert zuerst, wenn das in dieser Phase auftritt, die Hormonersatztherapie und dann die Antidepressiva oder andersrum? Oder ist das komplett individuell wahrscheinlich, ne?
Also ich versuche jetzt mal so ein bisschen dezidiert zu antworten. Das ist nämlich meine Lieblingsfrage eigentlich. So dieses, woran erkennt man, woher diese Depression kommt? Oder
genau.
Ist es Depression oder sind es die Wechseljahre? Also erstmal vorweg, dass man ja sagen muss, eine Depression ist ja im Prinzip nur eine Beschreibung eines Zustandes. Und wenn wir diesen Zustand nennen, wir ab dem Zeitpunkt eine Depression, wenn bestimmte Diagnosekriterien erfüllt sind. Also weil Hauptsymptome einer Depression sind immer ein geminderter Antrieb, eine gedrückte Stimmung und einen Verlust von Freude und Interesse an Dingen, die man früher hatte. So, das sind sozusagen wirklich die Hauptsymptome. Dann gibt's noch das Zeitkriterium, die müssen mindestens 2 Wochen bestehen oder länger. Und dann gibt's noch so Nebenkriterien. Und das müssen wir Psychotherapeutinnen und manche gute Hausärzte können das auch diagnostizieren. So, und dann haben wir sozusagen entweder eine Depression oder nicht. Dann gucken wir uns noch das alles an. Und dann, wenn ich jemand vor mir sitzen habe und diese Person ist eine Frau in der Lebensmitte, dann muss ich quasi in meinem Modell, was wir uns als Verhaltenstherapeuten immer auch gemeinsam erstellen, die Biologie halt mitdenken. Und da war bisher, fehlte mir, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und ich glaube auch ganz viele Kolleginnen und auch das, was ich in der Ausbildung nicht hatte, in diesem Modell auch diese Hormone mitzudenken. Und das ist das Wichtige. Wir müssen sie quasi nach der Diagnosestellung mitdenken und dann können wir gucken, was ist jetzt vielleicht der nächste Behandlungsschritt. Und rein leitlinienkonform ist es tatsächlich so, dass es gibt ja Behandlungsleitlinien für jedes Störungsbild. Wenn wir von einer Depression sprechen, es gibt sogar auch den Punkt der perimenopausalen Depression in der Behandlungsleitlinie, dann werden da bisher aber keine Hormone empfohlen. Also Hormone sind nicht leitliniengerecht. Deswegen ist das so schön, also aus meiner Sicht, aus meiner Arbeit, wenn ich ärztliche Mitbehandlerinnen habe, die ein bisschen offen dafür sind und es auch nicht nur sagen, ich verschreibe nur Hormone, wenn Hitzeballungen da sind, so wie es ja da in der Indikation steht, sondern sagen, okay, wir können das mal ausprobieren. Aber in der Regel oder das, was bisher mehr passiert ist, dass die Leute schon vorher Antidepressiva bekommen haben und dann in die Psychotherapie vielleicht zu mir kommen und wir nochmal gucken, gibt's nicht auch nochmal einen anderen Ansatz. Weil da auch wieder rein leitlinienkonform ist sozusagen Antidepressivum auch nicht immer erste Wahl, wenn die depressive Episode noch nicht so stark ist, sondern da würde man auch erstmal Psychotherapie und dann gucken, ob man später, aber auch das, ne, was du sagtest, ist sehr individuell. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass meine Kolleginnen und ich gut informiert und viel Wissen haben, sodass wir das möglichst gut einordnen können, ne? Damit die betroffenen Frauen da die richtige Behandlung bekommen. Ne?
Ja, also total spannend und total komplex das Ganze, ne? Und ich weiß, die Frau Dr. Schaudick hat auch jetzt schon ein paar Mal, habe ich gehört, wie sie gesagt hat, dass sie meint, dass zum Beispiel die Burnout-Kliniken voll sind mit Frauen in Wechseljahren, die eigentlich diese Unterstützung auch noch brauchen. Mhm. Ne? Aber es ist halt einfach ein super komplexes Bild, wo man quasi alles zusammen anschauen muss, genau wie du gesagt hast, ja, macht total Sinn. Aber wenn eben die Hormone mit reinkommen, das kann halt manche Frauen wirklich dann wahnsinnig unterstützen, wenn man diesen Zweig quasi dann mit unterstützt. Ja. Ne?
Genau.
Sehr
das
spannend.
Ist richtig. Ja, aber diese Folge mit den psychosomatischen Kliniken und dem Burnout, die habe ich auch gehört. Ja, fand ich auch, dass sie auch, ja, in den Kliniken muss das Wissen auch, da gehört das auch hin, ja.
Absolut, ja. Was ist mit Frauen, die vorher schon mit Depressionen, Ängsten zu tun hatten? Würdest du sagen, die Wechseljahre sind dann wieder so ein Window, wo es durchaus wiederkommen kann, schlimmer werden kann, also wo man schon so ein bisschen sich vorbereiten kann drauf? Oder wie würdest du das sagen?
Na, vorbereiten vielleicht ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Wechseljahre an sich natürlich ein Window of Vulnerability sind für Ängste und Depressionen. Das ist definitiv so. Und wer vorher schon darunter gelitten hat, da ist die Wahrscheinlichkeit oder ist einfach höher. Und dann ist halt auch nochmal zu spannend zu gucken, ob das vielleicht auch vorher immer im Zusammenhang mit hormonellen Veränderungen zu tun hatte. Also im Rahmen des Zyklus, wie PMS, CMDS oder auch bei einer Schwangerschaft oder so. Das ist auch immer wichtig, noch mit diagnostisch und anamnestisch abzuklären. Da ist dann auch, kann man davon ausgehen, wir sprechen von so einer sogenannten Hormonsensitivität, ne, dass es Frauen gibt, die einfach da sensitiver auf die hormonellen Veränderungen reagieren. Das kann man ja auch alles abklopfen. Ne?
Ja.
Also definitiv, wenn vorher schon was war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt was kommt, auf jeden Fall größer.
Und total, dass eben das mit dem Zyklus vorher auch schon zusammenhing, das sieht man ja oder höre ich auch ganz viel von meinen Frauen, mit denen ich so arbeite. Ja, okay, kapiert. Was ist mit Schlafstörungen? Das ist ja auch ein Riesenthema in den Wechseljahren und ist ja also von den Hormonen und körperlich ganz klar und tritt viel auf, aber gibt's da auch eine psychologische Komponente dazu, wo du an Schlafstörungen arbeitest mit Frauen?
Ja, definitiv. Also es greift ja sowieso immer ineinander. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, das ist hormonell wahrscheinlich begünstigt durch das nachlassende Progesteron oder auch durch die Steuerungshormone, ne? das ist die eine Komponente. Und die andere ist natürlich auch wieder das Thema Stress. Wenn wir so gestresst sind, dann können wir nicht schlafen, weil es gibt sozusagen zwei Systeme, die da nebeneinander laufen, die den Schlaf nicht sozusagen zulassen. Wenn du dir vorstellst, wenn wir aktiviert sind, dann ist unser Körper ja quasi immer so in dieser Position, dass er kämpfen oder flüchten möchte. Ne? Also der Säbelzahntiger steht quasi immer vor meiner Höhle, weil ich irgendwie die ganze Zeit so unter Stress stehe. Und diese Aktivierung schließt eigentlich aus, dass sozusagen dieses andere System anläuft, dass wir schlafen können. Und deswegen ist sozusagen dieses Thema Stressreduktion, runterregulieren, so wichtig, um überhaupt den Schlaf dann auch zu finden. Neben der körperlichen hormonellen Ebene, die auch noch läuft. Aber das ist natürlich, also überhaupt Schlafstörungen sind sehr häufig auch bei depressiven Episoden oder auch bei Angsterkrankungen zu finden. Das sind häufig, ist meistens noch so eine Begleiterscheinung. Also das passt alles wunderbar zusammen, sozusagen, die bedingen sich so gegenseitig.
Okay. Und aus deiner Sicht, also das Thema Stress ist ja ein Riesenthema, was ich immer wieder sehe und höre und an meinen Klientinnen auch erfahre und an mir selber, wie viel das beeinflusst, körperlich und an Schlafstörungen und all diesen. Aber es ist ja nun mal so, wie du vorhin schon gesagt hast, in der Lebensmitte haben wir irre viel um die Ohren oft. Mhm. Ne? Da kommen aus allen Richtungen Teenager, Eltern werden älter, viel los im Job, viel los in der Familie, was auch immer. Also wir haben alle irre viel um die Ohren. Und jetzt kommen diese hormonellen Ungleichgewichte und wir können nicht mehr so gut mit Stress umgehen. Wir müssen da mehr auf uns schauen. Hast du für die Hörerinnen, die jetzt zuhören und sagen, genau, so geht's mir, was würdest du sagen, wie kriegen wir diesen Stress im Griff? Wie fangen wir das am besten an? Weil wir können ja nicht auf einmal sagen, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe. So.
Genau, also das, und das ist ja das, was Frauen auch häufig hören, wenn sie, bevor sie überhaupt zum Thema Wechseljahre kommen, wenn es ihnen nicht gut geht, dass alle immer sagen, ja, das ist der Stress, sie müssen den Stress reduzieren, das nervt dann ja total. Ne?
Das nervt, ja.
Ja, genau. Das ist auch ein super komplexes Thema, weil dann natürlich auch immer sowas mit reinspielt, welche Persönlichkeit bin ich, wie bin ich so aufgestellt? Also ich möchte das mal so am Beispiel Perfektionismus einfach mal so deutlich machen. Also super, je perfektionistischer richtig, ja, wir sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Stress geraten.
Ja.
Also das fängt ja schon so bei Kleinigkeiten an. Und da auch mal zu gucken, also ich finde, bestes Beispiel, jetzt ist ja gerade hier die Adventszeit und man kann sein Haus ganz wunderbar schmücken und 1000 Lichterketten draußen hin machen, sieht wunderbar aus. Ich habe das für mich vor ein paar Jahren entschieden, dass ich das nur noch ganz minimalistisch mache, weil ich schon allein die Zeit, das wieder alles abzubauen, die habe ich nicht. Und also na, immer wieder zu gucken, wo kann ich auch so Mikrodosen an zusätzlichen Dingen einsparen. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil viele Dinge, die müssen einfach gemacht werden. Und dann kommt man so ein Struggle und denkt, ja, wo soll ich denn noch hier und da? Ne? Also erstmal zu gucken, was ist wirklich notwendig oder was glaube ich auch tun zu müssen. Ne? Also muss ich immer alles selber backen oder ist es nicht auch okay, was zu kaufen?
Das ist jetzt ein Riesenthema, was du aufmachst, ja, total.
Ja, ja,
Das ist ja auch so, die Frauen in unserem Alter, wenn ich das jetzt mal so ganz, also es sind ja einige Jahrzehnte hier, die wir da durch die Wechseljahre gehen, das ist ja schon ganz schön, aber wir sind ja schon so sozialisiert, dass wir alles tun und uns um jeden kümmern, niemals Nein sagen und keinen wegschicken, wenn er sie irgendwas braucht. Wir kümmern uns um Nachbarn, Kollegen, Hund, Katze, Kinder, PartnerInnen, also alles, ne? Und das ist ja wirklich was, wo auf der einen Seite kommt jetzt alles zusammen, auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie eine Chance, dass man sagt, okay, jetzt schaue ich mal hin und schaue, was ist wirklich wichtig, wo kann ich vielleicht auch mal liebevoll Grenzen setzen und sagen, das schaffe ich jetzt nicht auch noch. Und das heißt ja nicht, dass man Nein sagt und die Tür zuhaut, sondern einfach um Verständnis bittet und liebevoll Grenzen setzt. Ne? Dass man so ein bisschen guckt, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Und das mit dem Perfektionismus und mit dem alles selber backen, das haut total rein. Das, ne, muss man jetzt den Kuchen für keine Ahnung was auch noch machen und für die Nachbarn und so. Total. Ja.
Ja, einfach wirklich auch nochmal so die Ansprüche durchchecken und gucken, muss das alles so sein? Also so mir gegenüber auch immer so zu, ne, diese innere Kritikerin oder diesen hohen Anspruch, den ich an mich selber habe, ist das eine. Aber auch das, was du angesprochen hast, ne, wann muss ich auch nach außen hin vielleicht öfter mal Nein sagen? Oder, also ich meine, Nein sagen ist ja ein Riesenthema. Das ist ja wirklich, das fällt so schwer und das muss man manchmal auch erst lernen. Ich finde ja immer ein ganz guter Tipp ist dabei, nicht sofort Ja zu sagen. Und zwar zu sagen, okay, habe ich gehört, so ich schlafe mal eine Nacht drüber und melde mich dann nochmal bei dir. Das finde ich immer so einen ganz guten Tipp, anstatt sofort Ja oder Nein sagen zu sagen, ich denke mal eine Nacht drüber nach.
Denk mal drüber nach, ja. Das ist super, das ist total gut, sich diesen Space erstmal zu holen und dann wirklich nachzudenken, ist das jetzt wichtig, kann ich das vielleicht anders machen? Was ich auch oft sehe mit meinen Klientinnen, wenn wir an dem Thema arbeiten, ist, wenn angefangen wird, Nein zu sagen, also und das meine ich jetzt nicht ein Nein ins Gesicht schreien und ne, das ist immer diese Vorstellung, dieses krasse Nein, das kann man ja auch liebevoll formulieren, aber das auch ganz viel Respekt und Verständnis zurückkommt und dass eigentlich, wenn man anfängt, Grenzen zu setzen, man auch viel mehr Respekt und Achtung zurückbekommt mit der Zeit, weil die Umwelt dann einfach auch mal ein bisschen reflektiert und schaut, okay, die hat echt ganz schön viel um die Ohren, als dass man immer alles ungefragt macht. Siehst du das auch so?
Ja, ich sehe aber auch den anderen Fall, dass viele dann sowas gesagt bekommen wie, vorher hast du mir aber besser gefallen, bevor du Therapie gemacht hast. Oder es gibt häufig keinen Applaus. Also darauf, wenn ich so richtig in der Therapie bin, ich weise da auch immer hin. muss nicht oder sie müssen nicht erwarten, dass sie dafür jetzt irgendwie Applaus bekommen oder dass sich das auch gut anfühlt. Das fühlt sich nämlich erstmal gar nicht gut an. Weil wir machen ja ganz oft diese Dinge, weil wir sozusagen dieses andere blöde Gefühl wie so ein Schuldgefühl oder so vermeiden wollen.
Ja,
und
das
das
stimmt.
müssen wir dann erstmal aushalten, ne? Das ist,
Ja.
es hat so beide Seiten. Aber das, was du sagst, wenn dann jemand mein Gegenüber weiß, okay, das ist eine, bei der weiß ich auch, wenn die ja sagt, meint die ja, und wenn die nein sagt, meint die nein, das ist das, was du meintest, ne? Dann ist das auch sehr
Aber das
klar
ist
in der
der nächste
Beziehung.
Schritt, ne? Das ist der nächste Schritt, wenn man durch dieses Gefühl durch ist. Aber du hast recht, das Gefühl erstmal ist nicht einfach, das auszuhalten. Da hast du total recht. Absolut.
Und Schuld ist halt einfach ein super aversives Gefühl. Ne? Das ist auch nichts, womit wir sozusagen biologisch schon ausgestattet auf die Welt kommen, sondern das ist eigentlich ein sozial erlerntes Gefühl. Ne?
Haben wir Frauen gut gelernt, ne?
Ja, wir haben das super gelernt. Und weil das ist halt auch nicht alle anderen Gefühle, die wir sozusagen, mit denen wir so als die Grundausstattung, die wir mitbringen, wenn wir geboren werden, die sind nämlich überlebensnotwendig. Aber Schuld ist eigentlich nicht so überlebensnotwendig. Ja. Das ist
Ja.
Antrainiert quasi.
Ja. Ich habe irgendwo in deiner, auf deiner Website, glaube ich, was über Energieräuber und Energiegeber gesehen. Was ist das für ein Konzept? Wie arbeitest du damit?
Ich frage mich gerade, was du meinst, wo du was gesehen hast. In meinem Feed auf Instagram oder so?
Vielleicht, ja.
Ja.
Also das hat mich so angesprochen. So dieses, dass man sich anschaut, was raubt mir Energie, was gibt mir Energie in meinem Leben. Hab ich das falsch gesehen?
Ich weiß es nicht. Also es gibt so Übungen, die ich mache. Ich kann mich nur gerade nicht erinnern, ob ich das irgendwo auf der Website oder wo ich das habe. Aber ja, grundsätzlich finde ich das ganz gut. Es gibt so eine schöne Übung, die da kann man sich mal sowas aufmalen. Das ist wie so ein Fass. Wie so eine Regentonne. Die haben ja immer diesen Hahn, wo dann das Wasser rausläuft und von oben muss ja irgendwie Wasser reinkommen. Und das finde ich ganz schön, sich so ein Fass mal aufzumalen und mal dann irgendwie daneben zu schreiben. Einmal da, wo dieser Hahn ist, wo es rausläuft, was sind sozusagen meine Energieräuber, also wo lasse ich Energie? Und wo es oben reinläuft, nochmal aufzuschreiben, wo bekomme ich Energie? Und dann nochmal zu gucken, ist das auch im Gleichgewicht, ne? Weil das ist ja, wir müssen ja immer auch, wenn was rauskommt, muss auch oben wieder was reinkommen. Das ist ja auch so ein bisschen so wie mit unserem Handy. Wir gehen ja meistens aus dem Haus und gucken, ah, habe ich noch genug Akku oder muss ich irgendwie vorher laden oder eine Powerbank mitnehmen? Und das machen wir mit uns persönlich ja nicht so, ne? Das ist ja auch wieder unser Energiekonto im Blick zu haben. Und das finde ich mit diesem Fass ganz schön, weil dann hat man das auch mal so ein bisschen visualisiert und weiß auch, was immer so die Themen sind, ne? Und gerade wenn man zum Beispiel weiß, das und das sind meine Energieräuber, und es sind aber, da sind ja immer Dinge dabei, die wir nicht vermeiden können. Es ist ja auch okay, dass ich aber weiß, zum Beispiel, also bei mir, ich gucke jetzt immer drauf, wenn ich am Wochenende irgendwie eine Fortbildung habe oder irgendwie auf einer Veranstaltung bin, dass ich mir am besten Fall den Montag dann frei halte oder später anfange, ne? Dass man sozusagen das dann auch in diese Fürsorge einbaut, dass auch wieder oben was reinlaufen kann.
Ja. Dass man also quasi eine bewusste Auseinandersetzung mit seinem eigenen Stresskonto hat, ne? Dass man dieses, ich finde, dieses Fass zum Überlaufen ist immer ein schönes Bild einfach, dass irgendwann ist einfach genug und dann explodiert es quasi oder läuft eben über. Und dass man das anguckt, die Balance von dem einen und dem anderen und klar, man kann das Negative nicht unbedingt vermeiden und wie schafft man dann den Ausgleich? Wie schaut man dann auf sich selbst, wenn dieser Energieräuber da ist? Ja, das ist total hilfreich, finde ich. Was würdest du sonst so sagen? Natürlich auch wieder eine Allgemeinfrage. Aber wenn jetzt eine Frau zuhört und denkt, oh Gott, das bin ja ich bin völlig fertig, gestresst, schlaf nicht. Gibt es irgendwelche 2, 3 Dinge, die du sagen würdest? Das sind so die ersten Schritte, wo du mal anfangen kannst zu schauen, wo du stehst.
Also wenn das jetzt beim Hören oder beim Sehen jemand denkt, dann sage ich, würde ich erstmal sagen, mach erstmal eine Pause, setze dich kurz aufs Sofa und lass es erstmal wirken. Generell finde ich überhaupt das Thema Pausen wichtig, dass wir uns bewusst machen müssen, dass Pausen notwendig sind, auch an so einem Arbeitstag. Also, dass wir nicht immer so alles so durchziehen können, sondern dass es ganz wichtig ist, so eine Pause auch nicht passieren zu lassen, also irgendwann, wenn es mal möglich ist, sondern wirklich die auch schon einzuplanen, so grob zu sagen, zwischen dem und dem Point heute gönne ich mir eine Pause oder da und da, also dass wir uns so Inseln im Alltag schaffen, Weil das ist ja so ein bisschen so wie mit unserer Miete am Ende des Monats, wenn wir dann erst immer die Miete dem Mieter geben müssen oder der Bank irgendwelche Dinge abzahlen, dann würden wir auch sagen, ach, na, die, jetzt ist gar nichts mehr über, ich kann ihnen leider nichts mehr geben. So ist das ja auch meistens mit der Zeit am Ende des Tages, ne?
Ja.
Und das finde ich am wichtigsten, sich zu überlegen, wie sieht es eigentlich mit meinen Pausen aus und wann mache ich die und wann wäre es wichtig? Also ich finde das ja häufig, dass wir viel zu lange durcharbeiten irgendwas und dann so erschöpft sind und dann reicht diese kleine Pause nicht mehr. Deswegen müssen wir öfter kleine Pausen machen, um immer wieder auch Energie zu haben.
Ja, das finde ich schön. Das mache ich auch. Ich nenne das Erholungsinseln, dass man sich Erholungsinseln in seinen Tag einbaut. Und wenn das einfach mal kurz durchatmen, eine Tasse Tee trinken und dabei auf die Couch setzen oder ein kurzer Spaziergang und solche Sachen. Ne? Das ist total schön, wenn man sich das strategisch einbaut, bevor es zu viel ist quasi.
Ja, und wer halt irgendwie in einem Großraumbüro arbeitet oder in einem größeren Unternehmen, zu gucken, was ist da möglich, vor die Tür zu gehen oder vielleicht kurz Kopfhörer ummachen, irgendwas hören oder irgendwie im Gang auf und ab gehen, also zum einen gucken, wo habe ich Möglichkeiten, kurz aus meiner Arbeitsroutine rauszugehen.
Ja, absolut. Und ich finde auch einfach schon hilfreich, also wenn man über dieses Thema nachdenkt, ich finde einfach schon hilfreich die Tatsache, dass man weiß, okay, in den Wechseljahren ist das ein Thema, ich kann nicht mehr so viel, ne? Und das, was mir früher an Stress quasi, was gut ging, das geht jetzt halt nicht mehr so. Also ich finde diese, auch das ist so ein bisschen eine Erlaubnis, finde ich, für viele Frauen, dass man dann auch sagt, okay, du kannst jetzt tatsächlich nicht mehr so viel, schau da mal hin und du darfst da jetzt auch hinschauen. Das finde ich auch total befreiend irgendwie für viele Frauen. Was würdest du sagen, wie wieder jetzt für die Frauen da draußen, wie erkenne ich für mich, ob ich jetzt psychotherapeutische Unterstützung mir suchen sollte oder ob ich erstmal zum Gynäkologen, Gynäkologin gehe und mir die Hormonsache anschaue? Klar, ist eine individuelle Frage, aber hast du irgendwelche Hinweise für die Frauen, worauf sie achten sollten?
Also ich glaube, das mit der Psychotherapie ist ja, gibt's ja das große Problem, dass wir einfach nicht genug Kapazitäten haben, dass wir eigentlich viel mehr die Psychotherapie aufsuchen sollten, als aber es nicht möglich ist.
Als wir das können,
ja. Grundsätzlich habe ich aber den Eindruck, dass viele viel zu lange aushalten, aber dennoch finde ich es dann auch schon wichtig, wenn man vielleicht mit der Hausärztin drüber spricht oder auch mit der Gynäkologin, wenn man, weil Psychotherapie ist der Zugang halt schwieriger. Lebensqualität, finde ich, ist immer so ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich merke, dass meine Lebensqualität eingeschränkt ist und nicht nur ein bisschen, sondern ich merke, da ist echt ganz schön viel im Argen, dann ist das immer ein guter Zeitpunkt für Psychotherapie. Und also alle, die das jetzt vielleicht von sich sagen und denken, ich müsste, dann kann ich nur sagen, macht euch auf den Weg. Es ist ein bisschen tricky in Deutschland im Moment, aber man muss ein bisschen dranbleiben und in der Regel klappt es dann bei den meisten auch. Ist halt, der Zugang ist halt unheimlich komplex, kompliziert und reglementiert. Das ist das, was ich gerade auch immer wieder erlebe im Moment.
Ja. Du bietest ja auch das My Meno Mind Programm an. Was ist das denn genau und was können Frauen da erwarten?
Also einerseits biete ich an, sozusagen Erstgespräche zu machen online oder wer auch in Hamburg lebt, kann auch zu mir in die Praxis kommen. Das sind sozusagen so ein bisschen abklärungsdiagnostische Gespräche. Das sind so Einzelprogrammpunkte. Dann können Sie auch so ein Coaching-Paket quasi bei mir buchen. Und dann habe ich noch ein Gruppenprogramm. Das biete ich aber im Moment aktuell gar nicht an, weil ich so viele andere Projekte habe. Das ist aber sehr, sehr schön, weil da geht es eigentlich so darum, dass es einerseits um Wissen zu psychischer Gesundheit allgemein, zu Wechseljahren, Hormonwissen mit Austausch in der Gruppe und
schön.
Ja, empowern gegenseitigen gibt, so das ist sozusagen der Kernpunkt dieses Programms. Und im Einzel ist es halt super individuell, ne? Da kann viele buchen dann ein einziges Gespräch und dann gucken wir, ist zum Beispiel, also das ist, mache ich auch viel abklären, ob Psychotherapie vielleicht notwendig ist, das ist so in diesem Einzelgespräch auch. Aber ich habe auch einige Frauen, die dann sogar auch nach diesem Einzelgespräch eine Therapie bei mir angefangen haben. Das ist leider im Moment bei mir nur möglich für Privatversicherte oder Beihilfeversicherte, weil ich halt eine Privatpraxis habe. Aber auch das schon aus diesen Einzelgesprächen entstanden ist, daraus eine Psychotherapie kommt. bekommst. Also sehr, sehr individuell. Das ist halt, dass mein Meno meint es wirklich, dass ich den Fokus habe auf Psyche und Wechseljahre und dann individuelle Themen geklärt werden können.
Du bietest ja auch Fortbildungen an für Kolleginnen, ne? Erzähl mal da ganz kurz drüber.
Ach, das war irgendwie ganz witzig, dass diese Idee ist mir relativ spontan irgendwann im Herbst letzten Jahr gekommen, als ich mit Corona krank war. Ich weiß gar nicht, habe ich mich so ein bisschen beschäftigt mit den Projekten, die ich noch so habe, und plötzlich hatte ich so die Idee, oh, ich habe jetzt hier so viel gesammelt und es müsste eigentlich viel mehr, es müssten viel mehr Kolleginnen wissen. Ich habe auch mit Freundinnen und Kolleginnen mich darüber ausgetauscht und dann habe ich angefangen, so eine Fortbildung zu konzipieren und die einfach mal veröffentlicht und gesagt, so könnt ihr jetzt buchen. Und mittlerweile startet im Januar der 4. Durchlauf und das ist, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir in der Psychotherapie, wie gesagt, diesen einen kleinen Programmpunkt noch mitdenken. Und naja, es ist halt einfach auch für mich so ein, es ist ein Herzensthema. Und wenn man den Gender Health Gap betrachtet, dann ist das auch eine Notwendigkeit, dass es diese Fortbildung gibt.
Absolut, absolut. Super. Danke, dass du dich so um die Frauen in den Wechseljahren kümmerst in deiner Profession. Das finde ich total super. Wo können unsere Hörerinnen dich finden, wenn sie mehr über dich erfahren möchten?
Also, sie könnten mich über meine Website www.mymenomind.de finden oder über Instagram mymenomind oder auch über meine Praxis, das ist Psychotherapie Schöpe.
Super. Ganz lieben Dank. Wir tun die Links natürlich auch in die Shownotes. Danke für deine Zeit für uns und danke, dass du dich einsetzt für uns Frauen im Wechsel. Und ganz liebe Grüße nach Hamburg.
Ich danke dir für deine Wertschätzung.
Ciao. Tschüss. Kurz Werbung in eigener Sache. Vielleicht weißt du schon, im Moment läuft der Early Bird für deine Vitalformel stark durch die zweite Lebenshälfte. Deine Vitalformel ist mein 10-Wochen-Programm, wo wir Schritt für Schritt deine Routine für eine starke zweite Lebenshälfte aufbauen. Die Regeln verändern sich in den Wechseljahren und egal, ob du jetzt gerade in den Wechseljahren bist oder schon am anderen Ende rausgekommen bist, gesunde Gewohnheiten aufzubauen lohnt sich jetzt ganz besonders. Das lohnt sich langfristig und das ist unglaublich viel wert. Überleg dir mal ganz kurz, wie viel das für dich wert ist, dich besser zu fühlen und dich wieder kraftvoll zu fühlen, mehr Energie zu haben oder was auch immer deine Themen im Moment sind, vielleicht dieser Bauch. Und genau das ist möglich, eben mit konsistenten, guten Gewohnheiten. Und die sind ganz klar und einfach aufzubauen. Aber das Wissen allein hilft halt nicht. Wir müssen in die Umsetzung kommen. Und dafür ist deine Vitalformel gebaut. Die Umsetzung, Schritt für Schritt endlich machen. Stell dir vor, in ein paar Monaten hast du die Routine, die du dein Leben lang weitermachen kannst, die dich kraftvoll durch den Rest deines Lebens trägt. Genau das erarbeiten wir in 10 Wochen gemeinsam, individuell für dich. Wir gehen durch all die wichtigen Themen, natürlich Bewegung, Ernährung, Stoffwechselunterstützung, Schlaf, Stress insgesamt, Nervensystemregulation, all diese Themen, die jetzt für uns noch wichtiger sind und die wirklich entscheiden, wie es uns den Rest unseres Lebens gehen wird. Das ist irre viel wert. Also zögere nicht. Im Moment gibt es einen Frühbucherpreis. Du kriegst einen super Discount und zusätzlich bekommst du den Menobauch-Workshop inklusive einem Krafttrainingsvideo mit Körpergewicht und dem E-Book Stoffwechselboosten der Ernährung kostenfrei dazu. Den Menobauch-Workshop kannst du gleich anfangen, über den Sommer schon mal machen, dass du so ein bisschen im Thema bist. Und dann gibt's Anfang September nochmal einen kostenfreien Langlebigkeitsworkshop. Den bekommst du auch dazu, wenn du den Frühbucherpreis buchst. Wenn nicht, dann ist der natürlich kostenpflichtig. Und dann geht im September deine Vitalformel los. 10 Wochen. Du kannst in deinem Tempo durcharbeiten, hast einen Jahrzugang. Super Frühbucherpreis. Link findest du in den Shownotes. Zuschlagen. Und zögere nicht. Du bist es wert. Wir geben Geld für alles Mögliche aus. Für Kind und Kegel und Hund und Katz und so weiter. Und wenn es um unsere Gesundheit und Vitalität geht, dann zögern wir plötzlich. Mach den Schritt, meld dich an und dann bist du dabei und dann kommst du ins Umsetzen und dann verändert sich so viel. Und ich freue mich, dich dabei unterstützen zu dürfen. Link in den Shownotes, Frühbucher ist jetzt noch aktiv, also sei schnell. Das war Werbung in eigener Sache. Also, wie du siehst, deine Stimmung in den Wechseljahren kann tatsächlich auch eng mit deinen Hormonen zusammenhängen. Und vielleicht hast du ein bisschen Klarheit darüber gefunden, wo deine Energie so hinfließt und wo du liebevoll Grenzen setzen darfst und aktiv gegensteuern kannst. Wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, dann abonniere Hallo Wechseljahre gerne, damit du keine neue Folge verpasst und damit du mich auch bei diesem neuen, strikten Algorithmus bitte, bitte unterstützt. Wenn du magst, hinterlass mir eine Bewertung, das hilft anderen Frauen, den Podcast zu finden. Teile die Folge auch gern mit einer Freundin, die genau das gerade braucht. Nochmal ein kurzer Hinweis, das ist Werbung, dass die Episode von Livadur und Everydays unterstützt ist. Link und Code Your Optimum findest du zu beiden in den Shownotes. Danke für die Unterstützung. Das war Werbung. Und danke dir, dass du heute dabei warst. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, mach dein Krafttraining, pass gut auf dich auf und denk daran, es ist nie zu spät, die Weichen für eine gesunde zweite Lebenshälfte zu stellen.